Frohes neues Jahr alle zusammen und welcome back zu Klassenarbeit. Erstmal ganz, ganz viel Kraft und alles Gute für das kommende Jahr. Ich glaube, die Kraft und Geduld und Resilienz werden wir auf jeden Fall für dieses Jahr brauchen. Klassenarbeit hat aus Kapazitätsgründen unfreiwillig einen kleinen Winterschlaf eingelegt, aber wir sind wieder zurück, beziehungsweise mit mir meine ich, ich bin eure Host, Bao Mingyuan, und es gibt auch aus der Winterpause eine kleine gute Nachricht zu vermelden, und zwar Klassenarbeit darf sich jetzt ab sofort einen preisgekrönten Podcast nennen, denn ich habe mit der Episode 2 mit Marina Weißband den MEDOC Award in der Kategorie Journalismus gewonnen und natürlich, wie es sich gehört, aus der Robin-Runde heraus. Auf der Website klassenarbeit.info, da gibt es einen Eintrag, da bragge ich auch ein bisschen damit. Ansonsten, ich kann weiterhin leider nicht versprechen, dass Klassenarbeit wöchentlich erscheint, aber ich bin jetzt dran, ältere Interviews nochmal aufzuarbeiten und stückweise zu veröffentlichen. Und dieses Interview stammt auch aus dieser kleinen Schatztruhe, die ich angekündigt habe. Und zwar haben wir dieses Interview im Sommer letzten Jahres aufgenommen. Also Sommer 24 heißt, es ist auch nicht mehr super alles genau aktuell, was die folgende Gastperson zu ihrer Person an Angaben macht, aber aktuelle Angaben vermerke ich in den Shownotes. Die findet ihr weiterhin auf klassenarbeit.info und viel Spaß mit dem ersten Interview aus diesem neuen Jahr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Und ich habe heute eine Gästin. Wie heißt du?
Azadeh Peshman.
Hi, ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Und wir starten den Podcast immer mit der Robin-Runde. Ich weiß nicht, inwieweit du da schon Bescheid weißt.
Ich habe natürlich, weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe, deinen Gesprächsleitfaden bzw. den Beginn des Gespräches, die Übung, mir durchgelesen. Deshalb würde ich meinen, ich weiß, was die Robin-Übung ist.
Für alle, die neu zuhören, Robin-Runde beschreibt eine Methode, bei der sich Personen möglichst breitbeinig, aufplusternd, vor Trotz und stolz schwellend ihre Erfolge vor sich hinkippen. Und ich würde dich auffordern, das doch bei dir selber zu machen.
Ja, ich bin Azadeh Peshman. Ich bin Journalistin, Podcast-Host und Gründerin und produziere und entwickle Storytelling-Podcasts. Daneben moderiere ich den erfolgreichsten Nachrichten-Podcast Deutschlands, Was Jetzt? Für den Storytelling-Podcast Deso, der Rapper, der zu mir es ging, habe ich auch einen Preis gewonnen, den International Music Journalism Award in der Kategorie Audio. Für den CIVIS-Preis waren wir nominiert und ich habe beim Deutschlandfunk mein Volontariat abgeschlossen, war aber auch in der freien Wirtschaft unterwegs, habe für Podimo gearbeitet, für Spotify. Und für den Deutschlandfunk habe ich berichtet aus Brasilien, aus dem Irak. Ich überlege kurz, habe ich was vergessen? Achso, ja, genau. Ich spreche 6 Sprachen und ja, ich glaube, achso, sonst noch irgendwas? Achso, ja, und ich habe einige Stipendien so in meiner Laufbahn gehabt. Also ich habe ein IOP-Fellowship bekommen, das Lateinamerika-Fellowship, war damit in Brasilien, habe über den Präsidentschaftswahlkampf in Brasilien berichtet, habe da viel zur Waffenlobby gemacht. Also Sicherheit ist auf jeden Fall eher so eins der größeren Themen, die ich bearbeite. Ich bin Fellow des New Bridge Programms der Atlantikbrücke und ich habe auch ein Studienstipendium bekommen von der Heinrich-Böll-Stiftung und das Heinz-Kühn-Stipendium, mit dem ich 2021 im Nordirak in der autonomen Region Kurdistan war.
Wie fühlt das sich für dich an?
Also ich bin, es ist ja auch mal so sehr situationsabhängig. Also heute bin ich auf jeden Fall gar nicht in der Laune, auch wenn ich jetzt sehr breitbeinig hier sitze, aber das mache ich generell gerne, weil das besser ist für meine Hüfte. Aber heute ist auf jeden Fall nicht so ein Tag, wo ich da so richtig Lust drauf habe. Ich kann mich schon auch selbst verkaufen, das geht schon. Aber ich muss dann in so einer bestimmten Mood sein. Und für mich ist zum Beispiel das Tonstudio oder generell Aufnahmesituation ist für mich überhaupt nicht der Ort, wo ich mich so fühle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Konferenz bin und ich weiß, ich muss jetzt heute den ganzen Tag networken und ich muss mich präsentieren oder sonst was, dann kann ich das schon eher. Also dann kann ich auch irgendwie in diese Rolle rein. Dann bin ich aber auch irgendwie so bewusst in einer anderen Rolle und begebe mich da auch so richtig rein. Und für mich ist aber so, dass so das Mikrofon und ich, das ist halt was sehr Persönliches, das ist was sehr, ja, schon fast Intimes, kann man sagen. Und in der Situation dann sich so selbst zu vermarkten, fällt mir schon schwer, muss ich sagen.
Und ist es für dich krass jetzt, dass wir in dieser Umgebung sitzen, die ja für dich, also für die HörerInnen, wir sitzen im Tonstudio der UDK Berlin. Also es ist eine SprecherInnenkammer, wie man sie wahrscheinlich aus dem Radio kennt. Wüsste ich zumindest nicht. Ich war nie beim Radio, aber
ich war beim Radio.
Du nickst. Fühlt es sich weird an, dass du jetzt eigentlich hier gerade im Vordergrund stehst, weil du normalerweise eher die Person, andere Personen anleitest?
Ja, das ist auf jeden Fall auch weird. Also es ist halt, also ich mache das ja nicht oft. Ich glaube, ich war einmal beim Buongiorno-Podcast von Olivia Samnick, liebe Grüße, zu Gast. Aber ansonsten rede ich ja jetzt nicht unbedingt über mich oder über meinen Werdegang oder also alles das, was ich dir aufgezählt habe, kannst du theoretisch auch bei LinkedIn nachlesen, so. Aber da musst du halt auch wirklich dann alles lesen und ich glaube, ich habe schon alles angegeben, was ich jetzt da gesagt habe. Aber also es sind jetzt auch keine Geheimnisse oder so, aber also wann komme ich in die Situation, dass ich das alles jetzt mal so auf dem Tablett serviere, irgendwie eher selten. Von daher ist es, also es ist generell, glaube ich, auch merkwürdig in so einer, es blinkt hier jetzt gerade rot. Ich frage mich, ob jetzt ein Feueralarm ist oder ein Terroranschlag.
Okay.
Vielleicht können wir es auch ignorieren, I don't know.
Ich weiß es nicht, es ist letztes Mal nicht passiert, aber das war so ein guter Start, okay.
Willst du kurz auf Pause drücken, gucken, was los ist?
Yes, wir müssen kurz pausieren, weil hier vielleicht Notfall ist. Okay, top. Also der hat mich gerade aufmerksam gemacht auf ein blinkendes Licht, rot. Ich habe es gekonnt ignoriert und es hat weiter geblinkt. Und ich dachte, das wäre vielleicht ein technischer irgendwie Unfall, was auch immer, was sich ignorieren lässt. Aber es war tatsächlich der Feueralarm. Wir mussten gerade raus und wir sind jetzt wieder drin und fahren und führen dieses Gespräch jetzt weiter. So, wo waren wir denn stehen geblieben?
Wir waren dabei stehen geblieben, dass ich gesagt habe, dass es schon auch ein bisschen weird ist, wenn man selbst jetzt so im Mittelpunkt steht. Da kann ich gerne einfach weitermachen mit der Antwort.
Stimmt.
Genau.
Stimmt.
Vor allem im Journalismus ist es ja auch eher so, ich sage jetzt mal die Regel, vielleicht ist die Regel auch ein bisschen oldschool und veraltet, ja. Also ich lasse mich da auch gerne vom Gegenteil überzeugen, aber es ist ja eigentlich schon so, dass man selbst eher weniger im Vordergrund steht und das ja auch irgendwie wichtig ist. Also ich meine, ich mache ja auch viel Nachrichtenjournalismus und also da sollte man sich selbst jetzt echt nicht in den Vordergrund stellen, weil einem ja dann auch, vor allem wenn man nicht weiß ist, einem ja gerne auch so die sogenannte Objektivität abgesprochen wird und diese ganzen Sachen, auch wenn ich finde, dass Objektivität immer so ein Streitthema ist und aber das würde jetzt zu weit führen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und ich glaube, deswegen ist es nochmal besonders, wenn ich mich so in den Mittelpunkt stelle oder so bei mich rede, ist es auch so ein bisschen eher etwas, was ich ja wirklich sehr selten mache. Also das ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal, wobei beim ersten Mal jetzt in dem Buongiorno-Podcast, da gab es ja so ein Überthema mit Sicherheit, ne? Also Sicherheit bei Recherchen im Ausland und da habe ich viel über meine Erfahrungen in Brasilien gesprochen und das hat dann so ein Oberthema und es gibt ein bestimmtes Framing und so weiter, das ist ja schon nochmal was anderes als wir reden jetzt über Klassismus, das ist ja schon was sehr Persönliches, das hat ja auch viel mit mir zu tun, von daher, ja. Aber ich freue mich, ich gehe auch mal gerne raus aus meiner eigenen Komfortzone, von daher danke, dass ich hier sein darf.
Ich danke dir, dass du dich bereit erklärt hast, Gästin hier heute zu sein. Wie bist du aufgewachsen, Azadeh?
Ich bin in Berlin-Wedding aufgewachsen und habe dort gelebt, bis ich 12 oder 13 war ungefähr und war viel, aber auch immer in Kreuzberg, weil meine Oma auch oft auf mich aufgepasst hat. Also meine Eltern hatten, wie bei vielen Eltern, die nach Deutschland gekommen sind, nicht einen, sondern eher mehrere Jobs zeitweise und ja, Kita-Schließungszeiten und so weiter und so fort. Also ich war auch viel bei meiner Oma, fand sie immer toll und weil meine Oma hat mir immer Litschis gekauft.
Oh.
Und ich liebe einfach Litschis. Ja, so bin ich aufgewachsen und ich habe mit so 8, 9 Jahren oder so, habe ich mir einen Leseausweis gemacht. Für die
BIP?
Ja, genau, für die Stadtbücherei. Die gibt es mittlerweile leider nicht mehr und habe sehr, sehr viel angefangen zu lesen. Und irgendwann war die Stadtbücherei ausgelesen und dann mussten wir so eine weiterfahren, damit ich neue Jugendbücher mir holen kann, weil ich durfte ja nur die Jugendbücher nehmen und nicht die für die Erwachsenen. Und ich weiß noch, das habe ich früher natürlich gar nicht verstanden, und ich weiß aber auch noch, wie die Bibliothekarin, weil man durfte mal 10 Stück ausleihen, aber dadurch, dass ich quasi Resident war in der Bibliothek, haben die manchmal so ein Auge zugedrückt, dann durfte ich so 15 oder ein bisschen mehr. Und ich weiß immer, beim Zurückgeben hat die Bibliothekarin einmal gesagt, hast du die wirklich alle gelesen?
Oh, wow.
Und dann dachte ich so, damals habe ich es halt nicht verstanden, ne? Aber heute jetzt so im Nachhinein denkt man so, oh. Aber ja, natürlich habe ich sie alle gelesen. Ich habe extrem viel gelesen früher und habe auch damals, ja, das war so meine Beschäftigung irgendwie. Oft war es so nach der, also vor allem so in der Grundschule erinnere ich mich immer dran, dass ich nach der Schule nach Hause kam und dann direkt in mein Zimmer gegangen bin und dann einfach gelesen habe. Und immer, wenn wir Gäste zu Hause hatten, hat mein Vater immer gesagt, mein Kind wird Professor.
Ist der Vater enttäuscht, dass du nicht Professorin geworden bist?
Ja, mein Vater ist definitiv nicht enttäuscht, dass ich nicht Professor bin. Der hat eine andere Einstellung zum Beruf generell, glaube ich, als die meisten Eltern, denke ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich müsste vielleicht mal rumfragen. Aber ich weiß noch, als ich die Zusage hatte vom Volo für den Deutschlandfunk, war ich natürlich mega happy, ist ja klar. So alle, also es war, ich weiß nicht, wie die BewerberInnenzahlen jetzt sind, ehrlich gesagt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall damals, 2015.
Das klang jetzt so, als wäre es 30 Jahre her gewesen.
Ja, Entschuldigung, ich muss korrigieren, 2014, weil 2015 hat es angefangen. Also damals war es halt schon sehr begehrt und ich weiß auch noch, das hat mir eine Kollegin damals auch gesagt, weil ich hatte halt meine Masterarbeit noch nicht fertig geschrieben und so. Und dann war ich so, oh Gott, du hast ein Volo beim Deutschlandfunk und hast noch nicht deine Masterarbeit fertig geschrieben. Erzähl das keinem und so weiter. Und ich dachte halt so, hä?
Warum?
Habe ich irgendwie auch nicht verstanden. Aber ich glaube, wegen so Eifersuchtssachen oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Auf jeden Fall, ich habe das damals meinem Vater dann erzählt. Hier ist die Zusage vom Deutschlandfunk und so weiter, vom Volo. Und das Einzige, was er gefragt hat, war, verdienst du damit genug Geld? Oder reicht das irgendwie aus oder so? Und dann meinte ich, genau, ich meinte halt so, ja, also es reicht auf jeden Fall, zum Überleben oder so. Und dann meinte er, okay, dann ist das was Gutes. Und es war so klar,
spannend.
Okay, das ist so die Messlatte. Die Messlatte ist so, kann dein Job irgendwie dein Leben finanzieren? Ja, okay, dann ja, aber so Prestige und so weiter, total egal, ne? Oder halt auch so, ich weiß nicht, ich kann es immer nicht einschätzen, ob Journalismus was Prestigeträchtiges ist, ja oder nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber manche würden vielleicht argumentieren, ja. Also wenn man jetzt so einem Aufstiegsgedanken nachgeht und so weiter, dann schon. Aber sowas habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass sowas interessiert meinen Vater, glaube ich, nicht so. Oder zum Beispiel auch, es gab das Zeit Online Podcast Festival und ich habe da einen Live-Podcast sozusagen aufgenommen, den ich moderiert habe. Das heißt, ich war auf der Bühne mit Christina Schmidt und Astrid Geißler aus dem Investigativressort der Zeit und von Zeit Online. Und der Raum war einfach so voll. Also die Leute haben so um die Bühne herum gesessen. Also für die Leute, die sich so ein bisschen in der Tanzszene in Berlin auskennen. Also so, das war voller als jedes Battle, auf dem ich jemals war. Und ich habe davon halt so ein kleines Video, habe dann so ein bisschen so rumgeschwenkt und so und habe das irgendwie aufgenommen und habe das dann meinem Vater geschickt. Und das hat ihn halt überhaupt nicht beeindruckt. Das finde ich mega sympathisch irgendwie auch. Von daher, ja, How did we get here? Ich weiß es gar nicht.
Aber du hast sehr viele Punkte jetzt mit reingeworfen, wo man reingehen könnte. Du hast vor dem Volontariat offenbar studiert, und zwar Bachelor und Master.
Genau.
Warst du die Erste in der Familie?
Ja, also in meiner Familie unmittelbar, ja. Aber zwei Cousinen von mir hatten auch schon vorher studiert, aber das ist halt jetzt nicht irgendwie. Aber meine Eltern haben nicht studiert, so, das auf jeden Fall, ja.
Und war das für dich einfach klar, okay, also der Gang durch die Institutionen, sage ich mal. Also du fängst irgendwie in der Grundschule an, dann gehst du auf die weiterführende Schule. Hattest du da irgendwelche Steps oder Empfehlungen?
Also ich habe immer gewusst oder von meinen Eltern natürlich auch immer so ein bisschen so diesen Drang gespürt, dass ich aufs Gymnasium muss. Also ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will nach der 10. eine Ausbildung machen. Also ich glaube, meine Eltern wären schon enttäuscht gewesen auch. Auch wieder so dieser klassische Aufstiegsgedanke und so weiter. Unser Kind soll mal nicht so viel ackern, wie wir das machen müssen. Fun Fact, ich hatte zweimal in meinem Leben Burnout. Aber naja, ist nicht so ganz
doch nicht ganz geklappt, ja.
Ja, nicht so ganz geklappt, naja. Genau, und ja, ich habe schon so ein bisschen darauf hingearbeitet, auf jeden Fall, dass ich aufs Gymnasium komme. Und gleichzeitig habe ich mit 16 angefangen, für eine Zeitung zu schreiben. Und habe dann angefangen, mich in so bestimmten Milieus aufzuhalten. Jugendpresse e.V. zum Beispiel. Dann gab es die Jugendmedientage in Hamburg. Das war, glaube ich, relativ so einschneidend, weil ich da ein Essay geschrieben habe für eine Neon, die wir dann so vor Ort da produziert haben und so weiter. Und da gab es natürlich dann auch irgendwie so 3 Tage lang Programm. Und da war halt immer so ein bisschen das Credo, okay, ihr müsst auf jeden Fall Auslandserfahrung haben. Ihr müsst auf jeden Fall ein Studium haben. Das war irgendwie so klar, dass man auf jeden Fall studiert haben muss, wenn man in diesen Job will, ne? So. Und dann dachte ich so, ja gut, okay, dann studiere ich halt. Ich hatte auch schon so ein bisschen so diesen Traum von Studium gleich Freiheit. Also ich dachte, dass man dann irgendwie, wenn man im Studium ist, dann man hat so richtig viel Zeit, sich so tiefergehend über Dinge zu unterhalten und Sachen auf den Grund zu gehen. Und also diese ganzen Sachen, dann ist man so ein Bachelor-System und hat halt irgendwie Leistungspunkte und so ein Quatsch. Also viel Freiraum hatte ich jetzt nicht im Studium, ehrlich gesagt. Außer bei meiner Masterarbeit habe ich mir den auch wirklich genommen. So und habe dann, also.
Aber Studium war an sich jetzt für dich keine Selbstverständlichkeit?
Nee, null. Null, gar nicht. Also es war überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit. Ich war am Anfang total überfordert im Studium und wusste nicht so richtig,
was hast du studiert?
Ich habe Politik und Verwaltung an der Uni Potsdam studiert im Bachelor. Im Nebenfach Spanisch und im Master habe ich historische Urbanistik an der TU Berlin studiert, genau. Im Master wurde es dann ein bisschen besser natürlich, also da hatte ich ja dann schon die Erfahrung, aber ganz am Anfang an der Uni war ich wirklich sehr, sehr überfordert, weil ich so das Gefühl hatte, ich studiere hier mit irgendwie, mit Menschen, die auf jeden Fall aus anderen Elternhäusern kommen, wo auf jeden Fall immer Geld und Kapazitäten und keine Ahnung was da war. Und vor allem hatten die auch ganz andere Berufswünsche. Alle wollten irgendwie Diplomaten werden. Alle wollten entweder bei der UN arbeiten oder halt in der Botschaft oder so. Und ich hatte so das Gefühl, ich war so die einzige Person, die irgendwie in den Journalismus wollte. Oder ich meine, in Politik kann man ja auch sehr viele andere Sachen machen, ne? Von daher, ja, also das war schon sehr, erstmal sehr überfordernd, vor allem auch wegen dem Workload, den man dann so hat. Weil ich ja nicht einfach nur studiert habe, ich hatte ja auch noch ein Studienstipendium und hatte einfach permanent die Angst, dass ich da rausfliege, wenn ich irgendwo durchfalle oder eine schlechte Note schreibe oder weiß der Geier. Und dann hat man ja nicht nur das Studium, sondern man hat noch ein Stipendium. Das heißt, man hat Seminare, die man dann machen muss am Wochenende. Es wird von einem erwartet, dass man sich irgendwie sozial engagiert. Es wird von einem erwartet, dass man an der eigenen, in Anführungsstrichen, journalistischen Karriere irgendwie arbeitet, ne? Das ist ja dann, das läuft so alles parallel. Ja, und dann ist man ja auch noch in den 20ern. Das ist auch einfach anstrengend, da will ich auch nie wieder hin.
Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Also wir kennen uns ja über die Förderung der Heinrich-Böll-Stiftung. Die haben Studienstipendien und da gibt es dann eben eine Gruppe oder Jahrgänge von Studierenden, die sich dann eben zusammenfinden auf Seminaren und so weiter. Und wir haben uns auf einem, mehreren, auf jeden Fall sind wir uns mehrfach über den Weg gelaufen, vor 10 Jahren oder so, auf diesen journalistischen Seminaren. Aber es ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil ich glaube, wir waren damit beschäftigt, die Ersten zu sein, die studieren, und hatten das krasse Privileg. Also genauso, wie du es angesprochen hattest, dieses, boah, das war ja gar nicht selbstverständlich, dass ich studieren darf oder kann, dass man da sitzt und, ich sag mal jetzt salopp, Geld in den Arsch geschoben bekommt, damit man das darf mit dem Stipendium. Also, dass du gefördert wurdest, dass dann gesagt wurde, hey, wir versuchen da irgendwie Ungleichheiten zu kompensieren oder das zu ermöglichen. Und da so ein Druck aufgebaut wird, noch dazu. Wie war für dich die Zeit, da in dieser Umgebung dich zurechtzufinden auch? Also noch zusätzlich mit dem Druck noch von, okay, ich muss jetzt aber auch was leisten für das Geld, was mir, ne, eigentlich bedingungslos quasi gegeben wird, aber da ist ja eigentlich schon eine Bedingung dran.
Ja, klar. Also ich meine, dieses Leistungsprinzip, das hatte ich ja ohnehin schon internalisiert. Also da brauchte ich jetzt nicht ein Stipendium für, um den Druck zu erzeugen. Und das Gute ist ja auch, wenn man sozusagen den Druck, habe ich in der Therapie gelernt, wenn man den Druck von irgendwann, hat man den Druck so sehr internalisiert, dass man den Druck von außen gar nicht mehr braucht. Und das war bei mir auf jeden Fall so. Das heißt, ich habe mir extrem viel Druck gemacht, immer zu leisten, immer super gute Noten irgendwie zu haben, alles unter einen Hut zu kriegen, dieses Stipendium und so weiter. Und ja, also ich war zwischenzeitlich echt lost. Ich habe, glaube ich, die ersten 2 Semester habe ich täglich 5 Stunden geschlafen. Das war möglich durch Red Bull. Do not try this at home. Ich habe morgens und abends immer eine Dose Red Bull getrunken. Das ist wirklich... Uff. Damit ich halt mein Pensum schaffe, ne? Damit ich die Leistungspunkte, die erforderlichen, habe. Weil ich musste ja in der Regelstudienzeit bleiben. Und ich habe das im Bachelor auch geschafft. Also ich
weiß. Das ist zum Beispiel eine der Bedingungen für das Stipendium, dass man das Studium in der Regelstudienzeit schafft, ja.
Genau. Und ich habe einfach wenig geschlafen und habe versucht, irgendwie alles hinzukriegen. So. Und dann war ich aber im Studium dann das erste Mal, also nicht das erste Mal, das ist Quatsch, das erste Mal vielleicht ein bisschen bewusster damit konfrontiert, was so strukturelle Ungleichheiten sind. Und das war dann natürlich auch so, das kam so ein bisschen noch so on top, vor allem, weil ich in meinem Studium selbst keine Erklärung dafür gefunden habe. Also
ich wollte gerade fragen, ob du eine Erklärung dafür fandest, wenn du Raubbau in deinem Körper betreibst, was ist ja gerade, also was du gerade beschrieben hast, ist es einfach auch. Ob du das dann selber gedacht hast, okay, das liegt jetzt an mir, oder ich kriege das dann irgendwie nicht so richtig hin, oder ob das dann eben strukturelle Dinge sind?
Also, dass das alles strukturell ist, das ist mir eigentlich erst bewusst geworden, als ich ein Auslandssemester gemacht habe. Mhm. Also, da habe ich wirklich erst dann kapiert, was ich alles an strukturellen Ungleichheiten an der Uni erlebt habe. Also von Rassismus über Klassismus bis hin zu Sexismus und so weiter. Ich meine, das ist ja, hört ja jetzt nicht so richtig auf. Und so richtig.
Meinst du das ganze Auslandssemester an sich, oder gab es da einen bestimmten Punkt, wo du dann realisiert hast, so, ah, jetzt ergibt alles Sinn?
Ich weiß nicht, ob es so diesen einen bestimmten Punkt gab. Also ich glaube, was mich schon sehr stark politisiert hat, in Anführungsstrichen, politisiert ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht ist das richtige Wort, dass ich mich an dem Punkt dann entschieden habe, mit gewissen Sachen wirklich ausführlich auseinanderzusetzen. Und das waren die NSU-Morde, würde ich sagen. Das war für mich so der Punkt, das war auch der einzige Moment, wo ich jemals daran gezweifelt habe, zum ersten Mal so richtig ernsthaft daran gezweifelt habe, dass Journalismus sozusagen der Berufsweg für mich ist, weil ich dann dachte, also will ich in einer Branche arbeiten, wo irgendwie die Leute permanent von den sogenannten Dönermorden reden und das nicht in Frage stellen und niemand über die Demo in Kassel, kein 10. Opfer berichtet und stattdessen alle irgendwie WM feiern. So, ich glaube, das war der Punkt, wo ich mich dann richtig angefangen habe, mit Dingen auseinanderzusetzen. Aber das Auslandssemester hat mir in dem Sinne sehr stark geholfen, weil ich eben in Brasilien war. Und da erst so richtig gemerkt habe, dass ich eigentlich vor vielen Dingen in Deutschland eigentlich wegrenne. Und Brasilien ist jetzt nicht gerade ein Land, was frei ist von Ungleichheiten. Mhm. Und vor allem war ich da das erste Mal auch konfrontiert. Also ich war da das erste Mal bewusst konfrontiert damit, dass ich auch mal in einer sehr privilegierten Position sein kann. Also in Brasilien bin ich ja weiß, so. Was schon auf jeden Fall eine Erfahrung für sich ist, wenn man das ganze Leben in Deutschland verbracht hat und eben nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört hat. So.
Genau, und abgesehen von dieser Rassifizierung dann aber auch, du bist privilegiert, auch ökonomisch gesehen, du kommst aus Deutschland und was auch immer du wahrscheinlich für einen Job haben wirst und sei es so prekär im Journalismus als Freie oder whatever, dass du da ankommst und okay, ich stehe hier erstmal anders da.
Nicht nur das, also ich habe auch, ich war dann später noch mehrmals in Brasilien mit Stipendien. Ah ja, ich habe ein Stipendium vergessen zu erwähnen.
Perfekt, sehr gut. Aber gut, dass es dir noch eingefallen ist,
genau.
Danke.
Ich hatte eins von der Agência Pública, das ist eine Investigativredaktion in Brasilien, die vergleichbar mit Korrektiv sind ungefähr und die hatten damals ein Haus in Rio, wo sie ausländische JournalistInnen beherbergt haben. Die durften da sozusagen 2 Wochen für umsonst wohnen und gleichzeitig aber die Infrastruktur nutzen im Sinne von so, ne, wenn man mal Kontakte braucht für Recherchen und so weiter. Ich bin dann noch ein bisschen länger geblieben und das hat mir da auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Ich habe da viel von profitiert. Und damals weiß ich noch, ich hatte einen Interviewtermin in einer staatlichen Institution. Ich glaube, sowas Ähnliches wie das Antidiskriminierungsbüro in der brasilianischen Form, aber so eine Bundesbehörde war das. Und ich weiß noch, wie ich da reingelaufen bin und dann bei der Pförtnerin stand und halt gesagt habe, wer ich bin, mit wem ich hier verabredet bin und so weiter. Und sie mich dann nach meinem Ausweis gefragt hat. Und ich hatte halt meinen Pass nicht dabei und hatte damals kein Perso. Und habe total Angst gehabt, weil ich dachte, oh Gott, gleich läuft hier ein SDK irgendwie durch und nimmt mich fest, weil ich hier ohne Dokument bin und so. Und dann sagt sie einfach nur, ja klar, geh einfach da durch.
Wow.
Und ich meine, ich habe auch gesagt, dass ich aus Deutschland komme, muss man dazu sagen, weil ich spreche fließend Portugiesisch und keine Ahnung, ob man mich jetzt für BrasilianerInnen irgendwie hält oder so. Aber auf jeden Fall, ja, hat sie mich einfach durchgelassen. Und ich war total perplex und dachte dann halt so, okay, krass, ne? Also das geht hier. Niemand stellt mich jetzt hier irgendwie in Frage oder auch so bei Pressekonferenzen oder so, ne? Habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das für Leute komplett selbstverständlich ist, dass ich jetzt einfach hier bin, wohingegen in Deutschland schon mal gefragt wurde, ob ich bitte meinen Ausweis vorzeigen kann oder so.
Und wie war es dann für dich, nach dieser Erfahrung nach Deutschland zurückzukommen?
Belastend. weil man dann ja wieder sozusagen in der Position ist, in der man halt ist in Deutschland. Ich habe dann, um das mal abzukürzen, ich hatte so ein paar Jahre, wo ich dann in Anführungsstrichen nur politische Bildungsarbeit gemacht habe, also neben dem Studium und eigentlich auch dachte, dass ich nicht wieder in den Journalismus rein will. Und dann habe ich aber so kurz vor Abschluss dann doch irgendwie noch so die Kurve gekriegt und habe mich dann doch noch auf Solo beworben und dann halt gedacht, okay, eigentlich will ich gar nicht politische Bildungsarbeit für immer machen. Eigentlich will ich weg. Ich will nicht mehr Leute in Kategorien irgendwie. Irgendwann kommst du dann dahin, dass du Leute nur noch in Kategorien siehst und alles analysieren musst. Und ich hatte aber gar keine Lust mehr darauf. Ich wollte einfach mein Leben leben und habe dann einfach gesagt, okay, ich will jetzt wieder zu dem zurück, was ich meiner Meinung nach am besten kann. Und das war dann eben der Journalismus.
Was witzig ist, dass du angefangen hast zu sagen, ich will mein Leben leben und dann gehst du in den Journalismus, wo zig Hürden und zig Barrieren sind, die
total.
Man vielleicht vorher, deswegen aber auch, du bist ja in den Journalismus zurück, obwohl diese Hürden da sind und was hat dich dazu bewogen, dass du es durchgezogen hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall einen Schaden. Definitiv.
Davon oder schon davor?
Ich glaube davon.
Okay.
Und also ich habe auf jeden Fall diese ganzen Barrieren, von denen du sprichst, die habe ich natürlich an jeder Ecke und an allen Enden gespürt.
Aber also, auch schon vor dem Volontariat, oder?
Ja, auch schon davor, genau, auch schon davor, klar. Und darüber könnte man, also dabei könnte ich echt ein Buch schreiben und ich glaube, manche Menschen sollten froh sein, dass ich das nicht tun werde.
Grüße gehen raus an die, die du meinst.
Genau. Aber ich hatte auf jeden Fall, und das würde ich auch, glaube ich, allen Leuten empfehlen, die da rein wollen in diese Branche und die eben nicht aus einer bestimmten Schicht kommen, die nicht weiß sind und so weiter, besorgt euch ein stabiles Umfeld. Also Ich weiß nicht, was ich ohne mein Umfeld gemacht hätte, die mich immer wieder bestärkt haben, die mir immer wieder halt auch gezeigt haben, nicht du bist das Problem, sondern die sind das Problem, weil die nicht mit dir klarkommen, so, ja? Oder halt, also ich bin denen in Anführungsstrichen zu viel mit dem, was ich halt kann. Das hat ja auch einige gestört. Also dieses Robin-Intro, was wir da gemacht haben, ne, das stört ja auch viele. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Leute fühlen sich bedroht. Das hat mir auch ernsthaft eine Kollegin gesagt. Die meinte, also es ging da um einen Kollegen so. Und dann meinte sie, ja, der fühlt sich halt von dir bedroht. Wo ich halt dachte so, hä, das ist ein weißer Mann irgendwie, ja, der sehr, sehr gut gestellt ist finanziell so. Der hier einen festen, der ist fest angestellt und der hat Angst vor mir?
Das ist ja auch ein bisschen Sinn der Robin-Runde. Ich glaube, durch unsere Sozialisation, dass dann ganz oft dieses Gefühl ist von, oh Gott, das ist total unangenehm. Ich frage mich, ob ich das aus dem Gesprächsleitfaden rausnehmen soll, weil du bist ja jetzt so vorbereitet reingestafft und meistens ist das nur so, oh mein Gott, Hilfe, das ist so awkward, das ist so unangenehm. Das blieb dir jetzt erspart. Aber, ach so, sich bedroht fühlen von einfach eigentlich auflisten von den Dingen, die man erreicht hat. Beziehungsweise du hattest vorhin ja auch angesprochen, hey, das lässt sich ja auch alles auf LinkedIn nachlesen. Hm. Also im Prinzip hast du eigentlich deinen Lebenslauf oder Werdegang vorgelesen, was auf LinkedIn steht. Aber was dazwischen passiert ist oder der Weg dahin, das zeigt LinkedIn ja nicht. Und darüber reden wir ja gerade, also diese ganzen strukturellen Hürden und so weiter.
Deshalb ganz kurz finde ich auch wichtig, diese Leistung nicht einfach so zu sehen, vereinzelt, sondern sie immer in dem Kontext irgendwie zu betrachten. Also wenn Robin den gleichen Lebenslauf hat wie ich, was ich erstmal nicht glaube, so, ja.
Safe nicht.
Erstens, aber selbst wenn, dann immer in dem Kontext bitte. Also dass ich diese Sachen erreicht habe, ist wirklich was ganz anderes als Sven Torben, so.
Ja, und wie ist es um den Klassismus in der Journalbranche bestellt?
Ja, katastrophal, ne? Also ich würde sagen, die Lage ist sehr, sehr schwierig. Also ich meine, allein um da reinzukommen, ne? Also ich meine, ich hatte eben dieses Studienstipendium und konnte mir natürlich diverse Praktika, die halt nicht vergütet wurden oder halt so vergütet wurden, dass man nicht davon leben kann, die konnte ich mir halt leisten. Aber wenn man nicht irgendwie ein Stipendium hat oder Support vom Elternhaus oder so, dann kannst du dir den Einstieg eigentlich nicht leisten in den Journalismus. Und dann ist natürlich die nächste Hürde, wenn du es dann in Anführungsstrichen geschafft hast und wenn du dann da drin bist oder so, dann ist das nächste Ding, dass natürlich alles, was du, also so, was du in deinem Leben erlebt hast und was halt mit Klasse zusammenhängt, das wird da ja gar nicht thematisiert. Also es wird im Journalismus ja nicht thematisiert. Und du siehst es ja auch, wie Themen dann gefunden werden und was Leute relevant finden, was Leute nicht relevant finden und so weiter. Und da wird ganz oft davon irgendwie ausgegangen, dass, ja, dass Leute einfach besser gestellt sind. Beziehungsweise ich glaube, die Leute gehen einfach viel von sich und von ihrem Leben irgendwie aus und haben gar keine Vorstellung davon, wie es halt ist, wenn man irgendwie aufs Geld achten muss oder so, ne? Aber auch so Sachen wie so Habitus. Also ich glaube, gerade wenn man eben nicht aus der Mittelschicht kommt, dann hat man dieses Entitlement nicht internalisiert, sage ich jetzt mal. Und du verhältst dich ja auch ganz anders in Räumen und du erlaubst dir weniger und so weiter. Und ich glaube, das sind schon so Sachen, die man definitiv auch ganz, also ganz offensichtlich merkt im Journalismus. Und naja, und dann kommt ja auch noch dazu, also wenn ich jetzt vor allem an Investigativjournalismus denke, das, was manchmal Leute wollen an Vorleistungen, also wenn ich eine Story pitche, dann wollen die meisten Plattformen und Sender, dass ich schon weiß, wie es ausgeht. Wo ich mir denke, ja klar, ich habe die Ressourcen, 3 Jahre lang alles durchzurecherchieren und wenn ich dann fertig bin mit allem, dann schlage ich es dir vor. So, hä?
Vor allem, wenn du Glück hast, dass du dann noch bezahlt wirst, weil aktuell werden ja im investigativen Bereich sehr viele Gelder gestrichen. Also ja. Es kann sein, dass du in die Röhre schaust und da überhaupt kein Geld mehr am Ende da ist.
Genau. Ja, und das ist auch etwas, was mich echt stört, weil gerade bei Investigativthemen merkst du einfach, dass da dann auch nur bestimmte Themen irgendwie präsent sind, sage ich jetzt mal, und umgesetzt werden. Also wenn ich zum Beispiel ein Projekt entwickle, habe ich selten Angst, dass irgendjemand anders gerade parallel auch daran arbeitet. Weil ich mir denke, hä, ihr habt das gar nicht auf dem Schirm. So. Deswegen lehne ich mich da echt zurück und denke halt so, niemand macht das.
Ja, aber hast du gleichzeitig nicht die Angst, dass es überhaupt nicht genommen wird, weil Leute darin nicht die Relevanz sehen?
Naja, das ist nicht nur eine Angst, das ist eine Realität auch bei mir, ne? Also ich saß auf jeden Fall auch schon in Runden, wo dann der Verantwortliche gesagt hat, ich würde mir den Podcast nicht anhören. Und dann dachte ich halt, ja, erstens, der ist nicht für dich, lieber Thorsten. Die Person heißt nicht Thorsten, ich sage jetzt random, ja?
Wie Robin.
Ja. Genau. Zweitens, hast du schon mal einen Podcast, einen Storytelling-Podcast produziert, der ist zufälligerweise auf iTunes und auf Spotify relativ weit nach oben, also in die Top 10, Platz 3 und Platz 2 jeweils geschafft hat? Nee. Warum hast du dann die Macht, mir zu sagen, dass sich niemand diesen Podcast anhören würde? And that's, ladies and gentle queers, what we call gatekeeping.
Yep.
Also das ist halt etwas, was mich maximal stört, ehrlich gesagt. Weil wenn wir über diese ganzen Ungleichheiten reden, Rassismus, Klassismus und so weiter, dann reden wir oft über so Alltagserfahrung und wie sich das beeinflusst hat und Erinnerungen aus der Kindheit und so weiter. Und ich finde das alles auch super wichtig, verstehe mich nicht falsch, aber wir müssen über Ressourcen und über Gatekeeping reden, weil genau das ist das, was passiert. Und das ist auch was mich massiv stört. Vor allem, weil, also apropos Bezahlung und Budgets und so weiter, das, was Leute sich sozusagen vorstellen, was sie halt haben möchten und das, was sie dann vergüten, das liegt so weit auseinander. Und meistens kommt das dann aber auch von Menschen, die festangestellt sind und die sich nicht um ihre Tagessätze scheren müssen, weil sie sind halt festangestellt. So. Und ich frage mich manchmal wirklich, ob da das Verständnis sozusagen auf der anderen Seite auch da ist, was es halt bedeutet, so eine Recherche from scratch anzufangen, Protas zu finden, mit denen auch irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und so weiter und so fort, das alles auszuarbeiten, sich eine Storyline zu überlegen. Da ist ja extrem viel Vorarbeit auch da. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute das überhaupt gar nicht so sehen, überhaupt nicht wertschätzen und einfach nur so ein fertiges Produkt halt am Ende wollen, wo man halt schon super viel wirklich in Vorleistung gegangen ist und eine Vorleistung, die sie aber halt irgendwie nicht bezahlen wollen. So. Wahrscheinlich mache ich mich jetzt gerade sehr unbeliebt, aber so.
Nee,
ist es.
Du sprichst einfach nur die Wahrheiten aus. Und ich meine, all die Gründe, die du aufgezählt hast, wären für sehr viele andere Leute Grund genug zu sagen, nö, ich schmeiß jetzt den Job, ich schmeiß den Laden nicht mehr, ich gehe jetzt. Du bist ja immer noch Journalistin. Was sind deine Ressourcen? Was lässt dich das alles weitermachen, wenn du vor verschlossenen Gates stehst und dir denkst, Mist, jetzt sitzt da wieder ein Torben, der sagt, ja, den Podcast würde ich mir nicht anhören. Aber du machst deine Arbeit ja trotzdem weiter.
Ja, also ich mache weiter und ich versuche es bei anderen Leuten, weil ich halt wirklich daran glaube. Also ich glaube daran, dass diese Geschichten erzählt werden müssen. Sonst würde ich ja nicht so viel Zeit da rein investieren. Also ein Beispiel ist, Deso wurde auch erstmal abgelehnt und so von der Plattform, der wir jetzt ursprünglich gepitcht haben und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass Leute, also das ist so ein bisschen dieses, ne, Menschen sehen dann immer so das Endprodukt, aber die sehen gar nicht, was alles davor passiert ist, ne? Also ich hatte die Idee zum Beispiel zu Deso 2020 und die erste Folge lief Q1 2022. Also ich meine, da ist sehr viel dazwischen passiert, so. Das
und
sehen
vor allem
die Leute nicht.
Unvergütete Arbeit eben,
total.
All den ganzen Aufwand.
Ja, klar, total. Also das ist halt, ja, was lässt mich da weitermachen? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaube, da komme ich wieder zurück zu dem Punkt, dass ich einen Schaden habe und dass ich auch nicht denke, dass ich in einem anderen Job so furchtbar glücklich werden würde, sage ich jetzt mal. Und dann ist das nächste Ding, natürlich habe ich schon oft daran gedacht, alles hinzuschmeißen. Und so irgendwie dachte ich, ich höre jetzt auf, ich mache jetzt irgendwas so Chilligeres. Ist jetzt nicht so, als hätte ich keine Fähigkeiten, die auch nicht in anderen Bereichen irgendwie wichtig wären oder so.
Ja, ich meine, du warst ja in der politischen Bildung auch unterwegs.
Ja, da will ich nicht hin, aber egal. Ich könnte auch in der freien Wirtschaft irgendwie arbeiten und da irgendwie in der PR-Abteilung von was weiß ich wem anfangen. Und da lässt sich sehr gutes Geld verdienen. Ich wurde mal von einer Headhunterin auf LinkedIn gefunden und da ging es um einen Job. Und als ich mir so die Gehaltsranges gegoogelt habe, dachte ich nur so, okay.
Läufst du jetzt rüber oder nicht?
Nee, also es war auch klar, dass ich das nicht mache. Also ja, es war mir eigentlich schon klar, dass das dass
aber das verstärkt wird. Ja eigentlich auch nur noch die weiter die Wahrnehmung. Du sitzt jetzt in einem Pool von miserablen Umständen.
Ja, total. Und auf der anderen Seite ist es halt, ich glaube, ich habe in mir drin schon irgendeine Art von Urgency. The story needs to be told. Und deswegen renne ich da so hinterher, weil ich da wirklich dran glaube und denke, dass das passieren muss. Und dann muss man ja auch dazu sagen, also es dauert zwar immer sehr lange und es passieren aber manchmal auch so gute Dinge, wie dass ich dann irgendwie, ja, also ich kann jetzt noch nicht drüber reden, aber ich arbeite gerade an einem Projekt, was dann hoffentlich in Q1 2025 dann veröffentlicht wird. So. Von daher, es passieren solche Dinge. Es passieren aber auch Dinge wie, ich habe vor ein paar Tagen Erin Haynes vom 19th Amendment kennengelernt, eine Journalistin, die unfassbar gute Arbeit macht und in einem Newsroom arbeitet, von dem man in Deutschland nur träumen kann. Ich habe mit Jay Rosen gesprochen von der NYU und so weiter und das war halt im Rahmen von einem Workshop und ich habe nach diesem Workshop extrem viel gutes Feedback zum Beispiel bekommen. So. Und also generell, ne? Generell kriege ich ja auch irgendwie gutes Feedback und das, ich glaube, wenn es das gar nicht gäbe, dann würde ich, glaube ich, eher aufhören, weil ich dann das Gefühl hätte, okay, niemand interessiert sich für das, was ich eigentlich mache, niemand hört das, niemand liest das oder so und dann lohnt sich's auch nicht. Aber wenn man eine gute Rückmeldung kriegt und auch so das Gefühl hat, es wird wahrgenommen und es passiert auch was, ja, also Shoutout an den kleinen Bruder von Leyla Yenirse, der irgendwann Leyla gefragt hat, so, ey, du bist doch mit Azadeh befreundet und so, vom Deso-Podcast und so. Und dann kriegst du mit, so, okay, der kleine Bruder von Leyla irgendwie hört Deso und feiert das total und so weiter. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe es geschafft.
Und um das Ganze nochmal zusammen eine Klammer drum zu machen. Deine Annahme ist, du hast einen Schaden. Das heißt, du führst das wieder auf dich selber zurück. Wir sind aber ja jetzt, wir wachsen ja nicht im luftleeren Raum auf, sondern in Strukturen, Menschen, Beziehungen und so weiter. Und wir haben dabei auf dem Weg ja sehr viel gelernt. Und es gibt safe Dinge, die wir gelernt haben, die vielleicht eigentlich nicht so cool sind. Und die Tagline des Podcasts heißt Erlerntes Ankreiden. Wenn es in Sachen Klassismus, Klasse, soziale Herkunft etwas gibt, was du ankreiden wollen würdest oder da den Hebel ansetzen würdest und sagst, das muss sich ändern oder da würde ich auf jeden Fall direkt erstmal hinsputen, was wäre das?
Also ich meine, ich habe nicht die Ambition, irgendwo mal die Intendanz zu besetzen oder so.
Du musst auch nicht die Welt retten, das war, ja, ja, das nee. War nicht die Absicht.
Nee, ich weiß, ist auch viel also, utopisch und so anstrengend, aber...
Aber also, ist es nicht krass, dass wir denken, das ist utopisch, in der Intendanz zu sitzen?
Ich finde es überhaupt nicht krass. Also ich meine, soweit ich weiß, wie viele nicht weiße Volos gibt es beim DLF?
Ja, genau, aber dass man normalerweise denkt, wenn du einen Karriereweg gehst und dann bis zur letzter Konsequenz zu Ende denkst, dass da ne, zum Beispiel die Intendanz steht, aber das ist von vornherein, selbst bei deinem Werdegang, die wir in der Robin-Runde gehört haben, dass es für dich ausgeschlossen ist oder für mich. Mhm. Das finde ich doch schon krass.
Also ich würde sagen, es ist gesunder Realismus von meiner Seite aus, deswegen. Aber ich glaube, wo man wirklich ran muss und das ist etwas, was ich jetzt schon angesprochen habe, ist wirklich Ressourcenverteilung. Leute müssen aufhören, die ganze Zeit irgendwie ihr Geld beisammen zu halten, weil sie denken, dass bestimmte Projekte nicht erfolgreich werden oder nicht genügend Leute abholen und so weiter. Ich finde, da kann man auch ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringen, denjenigen, die das vielleicht schon mal gemacht haben, denjenigen, die vielleicht ein bisschen näher auch an der Zielgruppe sind als man selbst, so vielleicht auch mal checken, dass die Zielgruppe sich verändert. Hallo, demografische Entwicklung in Deutschland und so. Das sind so Sachen. Aber ich glaube wirklich generell, also wenn ich was ändern könnte, dann wäre es wirklich so die Ressourcenverteilung und ja, die Ressourcenverteilung und die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. Und manchmal ehrlich gesagt auch die Art und Weise, wie Menschen in bestimmte Positionen halt gelangen. Weil ich schon auch oft das Gefühl habe, dass das nicht immer unbedingt auch mit Kompetenz gleichzusetzen ist.
Meinst du also transparentere Wege einführen oder offenlegen, wie viel man Geld bekommt oder wie man dahin gelangt ist?
Ja, ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Vor allem offenlegen, wie man dahin gelangt ist. Ich glaube, da werden wir sehr viele interessante Geschichten hören.
Noch mehr für diesen Podcast und generell. Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Und das war die Episode mit
Azadeh Peshman.
Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst.
Freut Danke.
Mich sehr. Dankeschön. Und an dieser Stelle wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn nicht, gebt mir gerne Feedback an feedback@klassenarbeit.info. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir trotzdem auch gerne Feedback unter der E-Mail-Adresse. Ansonsten, ohne eine E-Mail schicken zu müssen, hinterlasst den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens 5 Sterne. Und an dieser Stelle wieder auch Danke an das Medienlabor der GWK, an der UDK, die mir die Technik für diese ganzen Aufnahmen stellt. Und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass dieses kleine, feine, unabhängige Medienprojekt länger läuft, unterstützt mich und meine Arbeit gerne auf Steady unter steadyhq.com/klassenarbeit. Ich freue mich über jeglichen Betrag und kann wahrscheinlich ein bisschen entspannter produzieren, wenn im Hinterkopf nicht immer die Frage läuft, wie zahle ich meine Miete nächsten Monat? Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, alle Infos inklusive Shownotes findet ihr wie gewöhnlich unter klassenarbeit.info oder auf Insta unter dem Handle klassen.arbeit. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich bin eure Host Baomi Nguyen und wir hören uns nächste Woche. Ciao!